Die Quelle des Lebens ist der Geist, aber die Auswirkung des Lebens und die Lebensbetätigung erfolgt durch die mit dem Geist verbundene Urkraft, die darum auch Lebenskraft genannt wird. Diese Kraft äußert sich in Schwingungen des Ut. Jeder Ausdruck des geistigen Lebens, jeder Ausdruck des Lebens in der euch umgebenden Natur, alle Naturkräfte sind Schwingungen. Jedes Denken und Wollen äußert sich in entsprechenden Schwingungen des Ut, die durch den Geist als Träger des Ut erzeugt werden. Jedes körperliche Gefühl, jedes seelische Empfinden wird durch Schwingungen des Ut hervorgerufen. Alle Töne, Farben, Gerüche, Geschmacks- und Tastempfindungen entstehen durch ganz bestimmte Ut-Schwingungen. In der geistigen Welt sind es die Schwingungen des rein geistigen Ut. In der materiellen Schöpfung sind es die Schwingungen des mehr oder minder verdichteten Ut. Alles, was ihr an irdischen Erscheinungen vor euch seht, alles Wachsen, Blühen und Reifen, alle Kraftströme und Strahlungen, Elektrizität, Radio, Ätherwellen, Licht und Finsternis, alle Stufenleiter der Töne, Farben, Gerüche, der Geschmacks- und Tastempfindungen, alle Kraftströme des Universums, die Anziehungskraft der Weltkörper und ihre Bewegungen im Weltenraum, alles beruht auf diesen Ut-Schwingungen. Ein Denker der alten Zeit hat gesagt, alles ist im Fließen. Er hätte sagen müssen, alles ist im Schwingen. Den Schwingungen der das ganze Universum durchströmenden und jedes Teilchen durchdringenden Ut-Kraft liegt das große göttliche Geheimnis der Zahlen zugrunde. Ihr kleinen Menschen werdet nie dieses Geheimnis ergründen. Ihr sucht nach der Einheitszahl im Weltengeschehen. Ihr werdet sie nicht finden. Zwar habt ihr bereits manche Wahrheiten jenes Zahlengeheimnisses entdeckt. Ihr wisst die Zahlen der Schwingungen der einzelnen euch bekannten Töne. Ihr versucht auch die den Farben zugrunde liegenden Zahlen der Ut-Schwingungen zu erforschen. Aber was ist das alles zu dem unendlichen Meer von Wahrheiten, das euch verschlossen ist? Ihr vermöget die sieben Siegel der Schöpfung Gottes nicht zu lösen. Ihr könnt nur staunend und anbetend euer Haupt neigen vor der Weisheit und Allmacht des Allerhöchsten. Ziehen wir nun aus dem Wenigen, das ich dir über die Ut-Schwingungen gesagt habe, einige für unsere Zwecke wichtige Folgerungen. Zunächst wird es dir einleuchten, dass Harmonie dieser Ut-Schwingungen Schönheit, Gesundheit, Freude, Friede und Glück bedeutet, dass aber Disharmonie der Schwingungen der Grund der Hässlichkeit, der Krankheit, des Schmerzes, des Unglücklichseins sein muss. Wie Disharmonie der Töne und Farben euer seelisches Empfinden verletzt und euch seelisch gewissermaßen wehtut, so ist Disharmonie des geschaffenen Geistes zu seinem Schöpfer dasselbe auf geistigem Gebiet. Denn diese Disharmonie äußert sich in entsprechenden Schwingungen des geistigen Ut. Sie verursacht eine geistige Hässlichkeit, ein geistiges Kranksein, einen geistigen Unfrieden, ein geistiges sich unglücklich fühlen. Kurz, einen geistigen Schmerz, der in dem Maße wächst, als die Disharmonie des Geistes Gott gegenüber zunimmt. Die äußerste Grenze der Disharmonie, nämlich die vollständige Gegensätzlichkeit des geschaffenen Geistes zu seinem Schöpfer, bedeutet daher auch das höchste Maß des geistigen Schmerzes und Unglücks. Es ist das, was ihr Hölle nennt. Und weil die größte Disharmonie der geistigen Ut-Schwingungen auch den größten Gegensatz zu Schönheit und Licht bedeutet, die ja höchste Harmonie zur Voraussetzung haben, so muss die Hölle ein Zustand größter Hässlichkeit des geistigen Ut-Leibes und tiefste Finsternis sein. Das sind auf ewigen Gesetzen beruhende Notwendigkeiten. Nicht Gott wirft euch in die Hölle, sondern eure Disharmonie zu allem Schönen und Guten, zu allem geistig Gesunden und Reinen, zu Licht und Leben. Darum ist die Hölle der geistige Tod, in den sich derjenige stürzt, dessen geistiges Sein die größte Disharmonie zum göttlichen Sein darstellt. Disharmonie der geistigen Otschwingungen ist das Tiefensteuer beim Geistesflug, Harmonie das Höhensteuer. Die Beseitigung der Disharmonie aus dem geistigen Sein ist die Lebensaufgabe eines jeden Geschöpfes. Doch werden die Otschwingungen eines Lebewesens nicht bloß durch die Gedanken und Stimmungen des eigenen Geistes beeinflusst, sondern auch durch die Otschwingungen eines anderen Lebewesens, dessen Otstrahlung es in sich aufnimmt. Wenn daher sogenannte hell empfindende Menschen auf irgendeine Weise mit der Otstrahlung eines anderen in hinreichende Verbindung kommen, dann nehmen sie auch deren Empfindungen in sich auf. Auf diesem Gesetz beruht das Sich-Einfühlen in das Empfinden, den Charakter, die Gesinnung und das Schicksal eines anderen. Alle Otschwingungen eines Lebewesens lassen in dem eigenen Otkörper ähnliche Eindrücke zurück, welche die Schwingungen der Töne eines Liedes auf die Platte eines Grammophons ausüben, so dass sie später immer wieder zu Gehör gebracht werden können, und zwar nicht bloß als dieselben Töne, sondern auch mit demselben Gefühlsausdruck, den der Sänger in das gesungene Lied hineinlegte. Darauf beruht auch das Erinnerungsvermögen. Je tiefer die Eindrücke waren, die auf diese Otplatte ausgeübt wurden, umso leichter können sie wieder hervorgeholt werden. Derselbe Vorgang, der sich bei der phonographischen Platte in materialisierter Form vollzieht, ist in geistiger Weise beim Nachempfinden von Geschehnissen durch hellempfindliche Personen vorhanden, sobald sie mit der geistigen Otplatte eines anderen in hinreichend starke Verbindung kommen. Dadurch werden in ihrem eigenen Ot dieselben Schwingungen und infolgedessen auch dieselben Empfindungen erzeugt, die in jener fremden Otplatte enthalten sind. Du weißt ja aus dem Vorhergegangenen, dass bestimmte Schwingungen der Otkraft nicht bloß einen bestimmten Ton, sondern auch eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Geruch, einen bestimmten Geschmack und eine bestimmte Tastempfindung erzeugen. Auch das Gefühl von Wärme und Kälte beruht auf solchen Otschwingungen. Es gibt Hellempfindende, die einen Ton auch als Farbe sehen und die sogar Farben durch das Tastgefühl feststellen können, indem sie die Verschiedenheit der Farben an der Verschiedenheit der Kälte- und Wärmestrahlung erfühlen, die von den Farben ausgeht. Andere nehmen die seelischen Gefühle der Liebe oder des Hasses, des Wohlwollens oder der Missgunst, des Mutes oder der Furcht, der Treue oder der Treulosigkeit als Gefühle des anderen nicht bloß im eigenen Empfinden wahr, sondern sogar in entsprechenden Farbbildern, so dass sie die Begriffe der Liebe, Treue, Trauer, Freude, des Hasses, Neides in einem Farbenbild zu malen imstande sind. Das alles beruht auf den Otschwingungen, von denen jene Empfindungen begleitet sind. Das Ot ist daher auch Träger des körperlichen Gefühls. Wenn also das Ot aus einem körperlichen Glied verdrängt wird, so verschwindet daraus auch das Gefühl. Die Verdrängung des Ot aus dem Körper oder Körperteilen kann auf die verschiedenste Art erfolgen. Sie kann durch Schlaganfälle oder innere Brüche herbeigeführt werden, welche das Blut als Otleiter stören. Eine künstliche Verdrängung des Ot pflegen eure Ärzte durch narkotische Mittel zu bewirken. Auch durch übermäßigen Genuss von Alkohol tritt eine Otverdrängung ein, die sich in einer teilweisen oder vollständigen Gefühllosigkeit äußert. Das Gefühl kehrt wieder, sobald der Körper von jenen Stoffen wieder frei geworden ist. Umgekehrt ist das Gefühl auch dann noch vorhanden, wenn das materielle Glied eines Körpers selbst entfernt ist. Denn der Otkörper eines irdischen Wesens bleibt als Ganzes bestehen, wenn auch ein Glied des materiellen Leibes weggenommen ist. Bei einem Menschen, der ein Bein verloren hat, ist also das Otbein noch vorhanden. Und da das Ot Träger des Gefühls ist, empfindet er nach Verlust des leiblichen Beines noch so, als ob er es überhaupt nicht verloren hätte. Er fühlt Schmerzen im Knie, den Waden, der Ferse, den Zehen eines Beines, das er gar nicht mehr besitzt. Die Wahrheit dieser Tatsache werden dir alle Amputierten bestätigen können. Weil das Od nach Trennung des Geistes vom Körper im irdischen Tode beim Geist bleibt und Träger des Gefühls ist, so kann der vom Körper getrennte Geist dieselben Empfindungen haben wie ein Geist, der noch mit dem materiellen Körper verbunden ist. Darum sind die Geister der Abgeschiedenen genauso leidensfähig, wie sie es in ihrem irdischen Leben waren. Geister von Verstorbenen, die infolge ihres Lebenswandels in eine niedere, tiefe Sphäre gelangen, sind der Meinung, sie lebten noch als Menschen auf der Erde. Das hat folgende Gründe. Zunächst haben sie noch dieselben Empfindungen, die sie als Menschen hatten. Ferner sehen sie ihren Odleib als ihren materiellen Leib an, weil er dem irdischen Leib nach Form und Gestalt vollkommen gleich ist. Außerdem ist die Erinnerung an ihren irdischen Tod bei ihnen ausgelöscht. Das Od der einzelnen Lebewesen hat einen bestimmten Geruch. Da das Od etwas Geistiges ist, so wird auch der Odgeruch durch das geistige Empfindungsvermögen und nicht durch den körperlichen Geruchssinn wahrgenommen. Der Odgeruch ist bei jedem Lebewesen verschieden, so wie es keine zwei Menschen gibt, die genau dieselbe Gestalt und dieselben Gesichtszüge haben, so gibt es auch keine zwei Menschen, die dasselbe Od und denselben Odgeruch besitzen. Da jeder Geist, auch der Körperlose, einen Odkörper hat, so haben auch die körperlosen Geister einen ihnen eigenen Odgeruch, der umso unangenehmer wirkt, je tiefer das Geistwesen steht. Darum wird in den alten Büchern bei den Berichten über das Erscheinen des Teufels erwähnt, er sei mit großem Gestank angekommen. Das Od wird dadurch, dass es in Gestalt der Aura über den Körper hinausströmt, für andere auch nach seinem Geruch wahrnehmbar. Etwas von dem Odgeruch eines Wesens bleibt an allem haften, was mit seiner Odstrahlung in Berührung kommt. An dem Odgeruch erkennt der Hund die Sachen und die Spur seines Herrn. Der Odgeruch führt die darauf abgerichteten Polizeihunde auf die Spur des Verbrechers. Nur wenn andere Spuren mit frischerem Odgeruch die ursprüngliche Spur verdecken, ist eine Weiterverfolgung der ersten Spur sehr erschwert oder ganz unmöglich. Jedoch haftet die Odstrahlung eines Wesens mit dem ihm eigentümlichen Odgeruch nicht bloß an der grobstofflichen Materie, mit der das Wesen in Berührung kam, sondern auch an der feinstofflichen, wie zum Beispiel am Äther, durch den ein Wesen seinen Weg nahm. So hinterlässt also alles Geschaffene eine Odspur seines Daseins, die den ersten Tag seines Entstehens mit dem letzten Lebenstage verbindet. Zur Erläuterung wähle ich ein materielles Beispiel. Wenn ein Wagen einen Weg entlang fährt, mit einem fein gemahlenen Stoff beladen, und es rinnt durch eine Ritze des Wagens von diesem Stoff beständig zur Erde, so kann man an der dadurch gebildeten Spur den Weg verfolgen, den der Wagen genommen hat. Sie ist gleichsam ein Band, das den Ausgangspunkt und den Ankunftspunkt des Wagens miteinander verbindet. Ein solches Band bildet bei jedem Geschöpf das auf seinem Daseinsweg ausgestrahlte Od. An diesem Odband findet der Zugvogel seine alte Heimat wieder und die Schwalbe dasselbe Dach, an dem sie früher ihr Nest gebaut. Diese Tiere haben ein sehr feines Odempfinden. Ihr nennt es die Witterung des Tieres. Doch ist diese Witterung nur so lange vorhanden, als das Tier gesund ist. Bei kranken Tieren schwindet infolge der Schwächung der Odkraft auch das Odempfinden für die eigene oder fremde Spur. Daher finden kranke Zugvögel ihren Heimweg nicht mehr. Und ein kranker Hund weder die Spur seines Herrn noch die eigene Spur. Es gibt auch Menschen, die ein sehr feines Odempfinden besitzen, durch das sie schon auf gewisse Entfernungen den Odgeruch eines anderen wahrnehmen und ihn als angenehm, sympathisch oder abstoßend, antipathisch empfinden obschon sie den betreffenden Menschen noch nie gesehen oder sonst wie kennengelernt haben. Die Abneigung oder Zuneigung auf den ersten Blick ist die Wirkung des gegenseitigen Odempfindens. Daher auch der Volksausdruck, sie können sich nicht riechen. Das Od gehört zu dem Wunderbarsten in der Schöpfung Gottes. Durch das Band des Od bleibt ihr nicht bloß mit allem verbunden, womit ihr in eurem Dasein in Berührung kamt, sondern es spiegelt auch euer ganzes Dasein wie ein Film wider. Alle eure Erlebnisse, alle eure Taten, alles Gesprochene und Gedachte. Es ist das Buch des Lebens, in dem alles eingetragen ist. Es ist die fotografische Platte, die alles festhält und wiedergibt. Dieser Film lügt nicht. Da gibt es kein Ableugnen. Nach diesem Film werdet ihr einst von eurem Schöpfer gerichtet werden. In das Od ist bei jedem irdischen Wesen auch das für es vorherbestimmte Schicksal von Anfang an eingezeichnet. Und zwar ist es sowohl in dem ganzen Odkörper als auch in jedem einzelnen Teilchen des Od sichtbar. Das Lebensschicksal ist daher auch in den Od-Teilchen zu sehen, die sich als Ausstrahlung an allem befinden, womit das Wesen in Berührung gekommen ist. Es ist nicht alles Schicksal, was ihr in eurem Leben tut und erleidet. Das meiste ist das Ergebnis der Selbstbestimmung eures freien Willens. Vorherbestimmt ist bloß euer Lebensweg mit gewissen Schicksalsstationen an diesem Wege. Was ihr darauf treibt und wie ihr euch an den einzelnen Stationen verhaltet, das ist Sache eurer Willensentscheidung. Dafür tragt ihr die Verantwortung. Euer Leben hat den einzigen Zweck, dass euer Geist auf dem ihm vorgezeichneten Weg höher kommt, näher zu Gott. Euer Lebensweg ist ein Examensweg. Er ist euch nach Art und Dauer vorherbestimmt. Daran könnt ihr nichts ändern. Die Schicksalsstationen an diesem Weg sind Zwischenprüfungen. Der irdische Tod bildet den Abschluss. Ob ihr nun auf dem vorgezeichneten Weg eure Pflicht tut oder nicht, das hängt alles von eurem freien Willen ab. Wer das Examen besteht, dessen Geist wird im Jenseits weiter fortschreiten bis zum letzten Ziele, der Vereinigung mit Gott. Wer durchfällt, hat das Examen so oft von neuem zu machen, bis er besteht. Das Bestehen oder Durchfallen ist nicht Schicksal, sondern eigenes Verdienst oder eigene Schuld. Die christlichen Religionen erkennen diese Wahrheit nicht. Sie wissen nicht, dass der Schöpfer es ähnlich macht wie ein Baumeister, der zuerst den Bauplan zeichnet, nachdem der Bau errichtet werden soll. Der Plan enthält nicht jede Einzelheit der inneren Ausführung des Baus und des dazu verwendeten Materials, sondern nur die äußeren Linien. So hat auch Gott für den Lebensbau eines jeden Menschen die Hauptlinien festgelegt, nach denen das Leben sich äußerlich gestaltet. Den inneren Ausbau überlässt er der freien Entscheidung des Menschen. Die Bibel weist euch sehr häufig auf die Vorherbestimmung des Menschenschicksals hin. Der Mensch kennt ja nicht einmal die für ihn bestimmte Zeit. Prediger 9, 12. In deinem Buche standen eingeschrieben alle Tage, die vorherbestimmt waren, als noch keiner von ihnen da war. Psalm 139, 16. Und im Buch des Predigers heißt es: Alles, was geschieht, ist längst im Voraus bestimmt worden und von vornherein steht fest, wie es einem Menschen gehen wird. Und niemand vermag, den zur Rechenschaft zu ziehen, der stärker ist als er. Wohl findet darüber viel Redens statt, aber das ist nutzlos, denn wer weiß, was dem Menschen im Leben gut ist? Prediger 6, 10 bis 12. In deiner Hand steht mein Schicksal. Psalm 31, 15. Der Prophet Jeremia spricht die Worte: Ich weiß, Herr, dass des Menschen Schicksal nicht in seiner Hand steht und dass ein Mensch, der da wandelt, seinen Gang nicht fest zu richten vermag. Jeremia 10, 23. Eilends kommt das Schicksal heran, das für sie festgesetzt ist. 5. Mose 32, 35. Geburt und Tod und die dazwischenliegende Lebensdauer sind Schicksalsbestimmung, an welcher der Mensch nichts ändern kann. Niemand, auch kein Arzt, kann daher das Leben eines Menschen retten. Jeder stirbt in dem Augenblick, der für ihn festgesetzt ist. Ebenso wenig ist jemand Herr über den Tag seines Todes. Prediger 8, 8. Christus bestätigt diese Wahrheit in den Worten: Wer von euch vermag mit allen seinen Sorgen der Länge seiner Lebenszeit auch nur eine Spanne zuzusetzen? Matthäus 6, 27. Zu Mose sprach der Herr: Sieh, die Zeit ist nahe, dass du sterben musst. 5. Mose 31, 14. Wie der irdische Baumeister nachträglich Änderungen an seinem Bauplan machen kann, so ist es nicht ausgeschlossen, dass auch Gott ausnahmsweise eine Änderung in dem Lebensschicksal irgendeines Menschen eintreten lässt. Nur er vermag die Lebenszeit zu verlängern oder zu verkürzen. Wie euch ebenfalls die Bibel berichtet, verlängert er bisweilen die Lebensjahre bei dem, der Gott treu ist und sich als zuverlässiger Mitarbeiter an dem Rettungsplan Gottes erweist, nachdem er die von ihm Abgefallenen wieder zurückführen will. Darum lässt er dem Hiskia sagen: Ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. 2. Könige 20, 6. Anderen verkürzt er die schicksalsmäßig festgesetzte Lebensdauer, weil sie sowohl die eigene Lebensaufgabe unerfüllt lassen, als auch ihre Mitmenschen von der Pflichterfüllung Gott gegenüber abzubringen suchen. Die Männer der Blutschuld und des Truges werden ihr Leben nicht auf die Hälfte bringen. Psalm 55, 24. Unter Blutschuld versteht die Bibel nicht das irdische Blutvergießen, sondern das Töten der Seele des Mitmenschen durch Verleitung zum Abfall von Gott. Die Furcht des Herrn verlängert die Lebenstage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Sprüche 10, 27. Dem Hamania lässt Gott durch den Propheten Jeremia sagen: Noch in diesem Jahre sollst du sterben, weil du zum Ungehorsam gegen den Herrn aufgefordert hast. Jeremia 28, 16. Durch das Blut, das du vergossen hast, durch Verleitung zum Abfall von Gott, hast du dich mit Schuld beladen, und durch die Götzen, die du dir angefertigt hast, bist du unrein geworden und hast die Tage des Gerichtes herbeigeführt und bist zum Abschluss deiner Jahre gekommen. Hesekiel 22, 4. Auch den einzelnen Völkern ist ihr Schicksal bestimmt. Ihr versteht das alles nicht, weil ihr keine rechte Erkenntnis der Ursachen und Zwecke des großen Weltgeschehens besitzt. Ihr kennet vor allem den Zweck der materiellen Schöpfung nicht und wisset nicht, in welchem Zusammenhang der verkörperte Geist mit der Schöpfung Gottes steht. Darüber werde ich dich später noch eingehender unterrichten. Diese Belehrung über die Frage des Schicksals habe ich eingefügt, weil sie in Verbindung mit der Otkraft erwähnt werden musste, da du sonst nicht das verstehen kannst, was ich über das Hellsehen in seiner Beziehung zum Ot zu sagen habe. Hellseher sind Wesen, Menschen oder Tiere, deren Geist sich so viel vom Körper lösen kann, dass sein Sehen ähnlich ist dem Sehen der vom materiellen Körper getrennten Geister des Jenseits. Ein vollständig ausgebildeter Hellseher kann unter gewissen Umständen auch das in dem Ot eingezeichnete Schicksal eines anderen erkennen. Aus der Vergangenheit sieht er alles, was sich im Leben desjenigen ereignet hat, dessen Ot er schaut. Sowohl das, was als Schicksalsbestimmung in dessen Leben enthalten ist, als auch das tatsächlich im Geschehen durch seine freie Willensentscheidung bereits verwirklicht ist. Von der Zukunft sieht er jedoch nur das durch das Schicksal Vorherbestimmte, aber nicht das, was vom freien Willen des Menschen abhängt. Die Art des Todes eines Menschen kann ein Hellseher nur dann vorausschauen, wenn sie durch das Schicksal festgelegt ist. Denn nicht bei allen gehört die Art des Todes zu ihrem Schicksal, wie überhaupt etwas bei dem einen Schicksal sein kann, was bei dem anderen der freien Bestimmung unterliegt. Nur die Stunde des Todes ist bei allen Schicksal. Um das Hellsehen auf diesem Gebiete zu ermöglichen, muss der Hellseher auf irgendeine Weise mit dem Ot dessen in Verbindung kommen, um dessen Schicksal es sich handelt. Entweder muss er die Person selber vor sich haben oder ihre Otstrahlung auf sich wirken lassen. Oder er muss mit einem Gegenstand in Berührung kommen, den jene Person in Besitz hatte und an dem infolgedessen etwas von ihrer Otstrahlung haftet. Auf dieser Otwirkung beruht auch die Fähigkeit des Hellsehers, verschlossene Briefe zu lesen oder Gegenstände zu erkennen, die er mit seinem körperlichen Auge nicht wahrnehmen kann. Je stärker die von dem betreffenden Gegenstand ausgehende Otwirkung ist, umso deutlicher ist sein Schauen. Kann sich der Geist des Hellsehenden vollständig von seinem Körper lösen und aus dem Körper austreten, so ist er auch in der Lage, der Otspur eines anderen zu folgen und festzustellen, wo jener sich augenblicklich befindet. Doch nicht jedes Hellsehen erfolgt aufgrund der Otstrahlung. Sehr viele Dinge, die sich fern von dem Hellseher ereignen, werden von ihm im Augenblick des Geschehens dadurch geschaut, dass sein aus dem Körper ausgetretener Geist bei dem Ereignis selbst anwesend ist oder weil ihm, ohne dass sein Geist austritt, von der Geisterwelt das Geschehnis durch Hellhören mitgeteilt oder in einem Bild auf dem Wege des Hellsehens gezeigt wird. Die zukünftigen Schicksale von Einzelpersonen, mit deren Otstrahlung der Hellseher nicht in Verbindung kam, sowie die Zukunft ganzer Länder, Völker, Städte und sonstiger Gemeinschaften, kann ein Hellseher nur dann schauen, wenn sie ihm durch die Geisterwelt in entsprechenden Bildern vor Augen geführt werden. Die Gestaltung solcher Bilder, sei es als wahrheitsgetreue Wiedergabe des wirklichen Geschehens, sei es in Form von Symbolen, ist für die damit beauftragten Geister nicht schwer. Das Ot benutzen sie als Bildmaterial. Den Propheten des alten Bundes wurden die zukünftigen Schicksale der Völker und sonstige Ereignisse meistens in symbolischen Bildern gezeigt. Das Ot hat auch Farbe. Sie ist ebenfalls bei jedem Wesen verschieden. Sie geht vom tiefsten Schwarz durch Millionen Farbschattierungen hindurch bis zum herrlichsten Weiß. Ihr Menschen könnt euch nicht vorstellen, wie groß die Mannigfaltigkeit der Farben ist. Betrachte einmal im Herbst das Gelb der Blätter. Unter allen gelb gewordenen Blättern wirst du keine zwei finden, die genau dasselbe Gelb haben. Diese Mannigfaltigkeit findet sich bei allen Farben. Ich habe dir bereits wiederholt angedeutet, worin der Grund für die große Verschiedenheit in Geruch und Farbe des Ot zu suchen ist, nämlich in dem Geist der Lebewesen. Je tiefer ein Geist in seinem Denken und Wollen seinem Gott gegenübersteht, umso hässlicher ist er als Geist. Denn auch der Geist hat Gestalt. So hat euer menschlicher Geist die Gestalt des menschlichen Körpers, oder richtiger gesagt, euer menschlicher Körper hat die Gestalt eures Geistes und das Tier die Gestalt des tierischen Geistes. Der materielle Körper ist nämlich gleich geformt dem Otkörper und der Otkörper ist dem Geist vollkommen angepasst. Mit Hilfe des Ot baut ja der Geist den materiellen Körper auf, nach seinem Bild und seiner eigenen Gestaltung. Eure sogenannten Wissenschaftler werden dich allerdings verlachen, wenn du sagst, dass die in der Materie verkörperten Geister die Gestalt ihres Körpers haben. Sie können sich einen Geist als Gestalt nicht denken. Sie meinen, Gestalt habe bloß das Materielle, das an Raum und Zeit gebundene. Darin irren sie sehr. Die Geister sind nichts Formloses, wie es in der ganzen Schöpfung nichts Formloses gibt. Sie haben Gestalt und Form und sind trotzdem nicht an Raum und Zeit gebunden wie die materiellen Gestalten. Wie sollten wir Geister uns denn untereinander erkennen, wenn wir keine Gestalt hätten? Michael unterscheidet sich doch von Gabriel und Gabriel von Raphael und anderen Geistern, um diese biblischen Namen anzuführen. Die Wahrheit ist also, dass alle Geister eine Gestalt haben, angefangen von Gott und den hohen Geistern Gottes bis hinunter zu den hässlichsten Missgestalten der Tiefe und der in Materie gehüllten Geisterwelt. Schönheit ist Harmonie, und Hässlichkeit ist Disharmonie. Das ist ein Gesetz, das für die ganze Schöpfung gilt. Das schönste Antlitz eines Gemäldes kann durch einen disharmonischen Strich zur hässlichsten Fratze entstellt werden. So wird auch der Geist umso hässlicher in seiner Gestaltung, besonders in der Gestaltung seines Antlitzes, je disharmonischer seine Einstellung seinem Schöpfer gegenüber ist, nach dessen Bild und Gleichnis er einst geschaffen wurde. Wie das den Geist umgebende Ot dieselbe Gestaltung empfängt, die auch der Geist hat, so nimmt es auch Teil an der Schönheit und Hässlichkeit in Farbe und Geruch. Darum erlebt ihr bei den heutigen Materialisationen der Geister, dass die Otstrahlung eines guten Geistwesens in einem schönen Lichte erglänzt und bei zunehmender Verdichtung seines Ot einen lieblichen Geruch verbreitet, während das Ot der niedrigen Geistwesen in Dunkel gehüllt ist und immer einen widerlichen Geruch verursacht. Freilich nimmt der Mensch nicht immer diesen Geruch wahr, weil er nur in seltenen Fällen auch mit dem körperlichen Geruchssinn empfunden werden kann. Das sind Tatsachen, die auch eure Gelehrten wiederholt festzustellen Gelegenheit haben. Die Harmonie oder Disharmonie des Geistes wird durch den Otkörper auch auf den materiellen Körper übertragen. Darum ist der Charakter des Menschen in den Linien des Körpers besonders im Angesicht ausgeprägt und sogar in der Gestaltung seiner Glieder zum Ausdruck gebracht. Der Kenner dieses Gesetzes ist daher in der Lage, aus den Linien und der Gestaltung der Körperteile die Eigenschaften des Geistes zu ermitteln. Auch die Haltung des Körpers, der Gang, die Bewegungen sind Ausdrucksformen des Geistes. Darum kann man auch an den Schriftzügen eines Menschen seinen Charakter erkennen. Aus demselben Grunde wird der Geist eines Abgeschiedenen, der durch ein menschliches Medium schreibt, dieselben Schriftzüge machen, die er vor seinem irdischen Tode hatte. Sie werden sich erst dann ändern, wenn im Jenseits sein Charakter eine wesentliche Besserung erfahren hat. Da das Schicksal eines Menschen in dem Ot wie ein Bauplan eingezeichnet ist und durch das Ot auch auf den materiellen Körper übertragen wird, so ist das Schicksal eines Wesens auch in den Linien und Zeichen seines Körpers zu sehen. Wer daher diese Zeichen kennt, wird einen Teil von dem wahrnehmen, was ein Hellseher in vollkommenerer Weise im Ot erschaut. Ich könnte dir ein sehr interessantes Buch über alle diese Zusammenhänge diktieren. Allein ich habe nicht die Aufgabe, eure menschliche Wissenschaft zu bereichern, sondern dir bloß so viel darüber mitzuteilen, als zum Verständnis des Geisterverkehrs mit der materiellen Schöpfung und der diesem Verkehr zugrunde liegenden Gesetze erforderlich ist. Da das Ot etwas Geistiges ist, so hat es mit dem Geist auch die Eigenschaft gemeinsam, durch keine Materie gehemmt zu werden. Wie es den eigenen Körper ohne Widerstand durchdringt, so kann es auch jede beliebige andere Materie durchdringen, sobald es vom eigenen Körper gelöst ist. Nichts kann ihm Widerstand leisten. Etwas Ähnliches habt ihr bei den sogenannten Röntgenstrahlen, so dass es euch nicht schwerfallen wird, das Gesagte zu verstehen. Des Ot sehr starke Kraftströme zu erzeugen, heiße und kalte. Ihr sprecht ja auch beim Blitz von heißen Schlägen, unter denen alles schmilzt, und von kalten Schlägen, die nicht zünden, sondern bloß durch ihren ungeheuren Druck wirken. Wärme dehnt aus und löst auf, Kälte zieht zusammen und verdichtet. Das ist ein Gesetz, das nicht bloß in der materiellen Welt Geltung hat, sondern auch in der geistigen Schöpfung. wie ihr mit Hilfe großer Hitze Materie in Dampf verwandeln und sogar in einen für das leibliche Auge unsichtbaren Zustand versetzen könnt, so vermag auch die Geisterwelt Materie vollständig aufzulösen. Auch sie bedient sich dazu heißer Kraftströme, durch die sie die Materie in einen odähnlichen, also vergeistigten Zustand versetzt. Denn alle Materie ist, wie ich dir bereits erklärt habe, nichts anderes als verkörpertes Od, das in geistiges Od aufgelöst werden kann. Die in Od verwandelte Materie durchdringt wie jedes andere Od alles Materielle ohne Widerstand und kann an beliebige Orte gebracht und dort wieder zur Materie verdichtet werden. Das Auflösen der Materie nennt ihr Dematerialisieren und das Verdichten des Od zur Materie bezeichnet ihr mit dem Ausdruck Materialisieren. Während die Geisterwelt die Auflösung der Materie durch heiße Starkströme des Od herbeiführt, verwendet sie zur Verdichtung des Od kalte Ströme, entsprechend den allgemeingültigen Naturgesetzen. Und wie ihr bei Anwendung starker irdischer Kraftströme große Vorsicht walten lasset, um keinen Schaden zu erleiden, so geht die Geisterwelt bei Anwendung der Kraftströme mit derselben Vorsicht zu Werke. Ihr wendet bei Berührung von Hochspannungsdrähten sogenannte Isolierungen an. Ihr sprecht von Kurzschluss und ähnlichen Zwischenfällen. Auch bei den Odströmen, die zum Zwecke der Dematerialisation oder der Materialisation im Beisein von irdischen Lebewesen verwendet werden, müssen die Geister dieselbe Vorsicht gebrauchen, damit eine Schädigung dieser Wesen vermieden und die erstrebte Auflösung oder Verdichtung der Materie erreicht wird. So kann ein unvorhergesehenes Eingreifen der Teilnehmer einer spiritistischen Sitzung in die Arbeit der Geisterwelt eine Gefahr für das Medium, das als Kraftquelle dient, oder auch für die Teilnehmer sein und das Gelingen der Phänomene erschweren oder ganz vereiteln. Denn auch bei dieser Arbeit kann es Kurzschluss geben, wenn nicht rechtzeitig die notwendigen Isolierungen vorgenommen werden. Das klingt euch alles zu menschlich, aber ich kann dich nicht oft genug darauf hinweisen, dass alles, was ihr in der irdischen Welt in materieller Form habt, auch in der Geisterwelt in geistiger Form existiert, und zwar ohne jede Ausnahme. Es ist für euch nicht leicht, dies zu verstehen. Denn alle Begriffe eures Denkens sind der materiellen Welt entnommen, und es fällt euch sehr schwer, diese Begriffe auf das Geistige zu übertragen. Das Od, mit dem euer eigener Geist in eurem materiellen Körper arbeitet, hat eine gewisse Verdichtung nötig, wie ich dir bereits dargetan habe. Denn es muss ein bestimmter Ausgleich zwischen Geist und Materie geschaffen werden. Aus demselben Grunde muss auch die Geisterwelt bei ihrer Arbeit an materiellen Wesen das dazu erforderliche irdische Od bis zu einem ihrem Zwecke entsprechenden Grad verdichten. Große Hemmnisse bilden bei solchen Odverdichtungen die Wärme und das Licht. Dass Wärme dabei hinderlich ist, wird dir ohne weiteres klar sein, denn Wärme dehnt aus und löst auf. Dass auch das Licht bei der Odverdichtung ein Hindernis bilden kann, vermagst du wenigstens zu ahnen, wenn ich dich an die Dunkelkammer erinnere, die ihr für die Entwicklung eurer fotografischen Platten benötigt. Eine Odverdichtung bei Wärme und hellem Tageslicht ist zwar nicht unmöglich, aber sie erfordert eine so große Odmenge, wie sie nur in den allerseltensten Fällen der Geisterwelt zur Verfügung steht, um den Menschen Mitteilungen zu machen. Sonst für die Schöpfung und zur Ausführung eines besonderen Auftrages Gottes steht der guten Geisterwelt die Odkraft in unbeschränkter Menge und Stärke zur Verfügung. Es ist daher sehr töricht und ein Zeichen eurer großen Unwissenheit in diesen Dingen, wenn ihr darüber spottet, dass manche spiritistischen Phänomene nur im Dunkeln gelingen. Auch viele eurer Gelehrten behaupten, die Dunkelheit werde nur deswegen gewählt, damit man die spiritistischen Betrügereien nicht so leicht sehen könne. Mit demselben Recht müsste man auch von dem Fotografen verlangen, dass er seine Platten bei hellem Tageslicht anstatt in der Dunkelkammer entwickelt und ihn für einen Betrüger halten, wenn er die Entwicklung der fotografischen Platten nur im Dunkeln fertigbringt. Dass die Arbeit der Geisterwelt nach denselben Gesetzen vor sich geht, die für euer irdisches Handeln gelten, ist leider fast allen unbekannt. Auf dem Wege der Auflösung und Wiederverdichtung der Materie erfolgt auch die dem leiblichen Auge unsichtbare und eurem menschlichen Verstand so unbegreiflich erscheinende Nahrungszufuhr, die man Odspeisung nennen könnte. Es hat nämlich zu allen Zeiten Menschen gegeben, die keine Nahrung zu sich nahmen und doch am Leben blieben. Bei ihnen wird die Nahrungsaufnahme auf geistigem Wege bewirkt. Die Geisterwelt löst Speise in Od auf und bringt sie in diesem Od-Zustand in die Verdauungsorgane. Dort wird die Od-Speise zur materiellen Nahrung verdichtet und verdaut. Darum haben auch jene Personen, von denen ihr meint, sie seien ohne jede Nahrung, ganz normale Körperentleerungen, als wenn sie materielle Speise zu sich nehmen. Diese Art der Ernährung tritt bei den betreffenden Personen stets im Zusammenhang mit anderen Wirkungen der Geisterwelt auf. Sie ist nicht Selbstzweck, sondern ein Glied in der Kette von Geschehnissen, die einem höheren Zweck dienen sollen. Aus dem, was ich dir bis jetzt erklärt habe, wirst du von selbst den Schluss ziehen können, dass eine hinreichende Odkraft die Vorbedingung für jede Arbeit ist, die von geistigen Wesen an irdischen Geschöpfen in einer für eure Sinne wahrnehmbaren Weise geleistet wird. Die Odkraft ist der Betriebsstoff in der ganzen Schöpfung Gottes, auch in der irdischen Werkstätte der Geister. Nun erhebt sich von selbst die Frage, woher nehmen die Geistwesen die Odkraft, die sie für ihren Verkehr mit den irdischen Geschöpfen benötigen? Zunächst könntest du auf den Gedanken kommen, es genüge den Geistern die eigene Odkraft für ihre Arbeit an der Materie. Das ist jedoch nicht der Fall, denn die Geistwesen haben ihre Odkraft für die eigenen Lebensfunktionen und ihre in der Geisterwelt zu leistende Arbeit nötig. Vor allem aber ist das Od der höheren Geisterwelt viel zu fein und rein, als dass es mit dem ganz anders gearteten Od der irdischen Wesen eine Verbindung eingehen könnte. So habt ja auch ihr manche feinen Stoffe, die ihr nicht mit gröberen Stoffen zu einer einheitlichen Mischung vereinigen könnt. Daraus folgt, dass die Geisterwelt zu ihrer irdischen Arbeit dasjenige Od nehmen muss, das zu dem irdischen Od passt. Und das findet sie in der Regel bei den irdischen Wesen, in deren Bereich sie ihre Arbeit zu leisten hat. Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien sind daher die Odquellen, denen die Geister den erforderlichen Betriebsstoff entnehmen. Diese Lieferanten des Od bezeichnet ihr mit dem Namen Medien. Irdische Wesen, die genügend Odkraft abgeben können, werden medial genannt. In geringem Maße sind alle materiellen Geschöpfe medial, denn alle besitzen Odkraft und vermögen auch etwas davon abzugeben. Aber bei den meisten ist die Abgabefähigkeit so gering, dass sie als Odquelle für die Betätigung der Geisterwelt nicht in Frage kommen. Doch auch die an und für sich ausreichende Odkraft der Medien ist in vielen Fällen nicht sofort verwendbar. Sie muss in allen Fällen, in denen sie der höheren Geisterwelt als Betriebsstoff dienen soll, vorher gereinigt, gewissermaßen filtriert werden. Auch bei euren irdischen Stoffen ist nicht selten eine solche Filtrierung nötig, bevor ihr sie verwenden könnt. Die niedere Geisterwelt braucht freilich eine Reinigung des Od der Medien nicht vorzunehmen. Denn je unreiner das Od ist, umso besser passt es zu dem Od dieser Geister. Darum ist es für sie auch viel leichter, die Medien für ihre Zwecke zu gebrauchen, und sie kommen damit viel schneller zum Ziel als die hohen Geister. Die Belehrungen, die ich dir nun noch über die Verwendung der Odkraft geben möchte, könntest du eigentlich aus den bisherigen Ausführungen durch folgerichtiges Denken von selbst finden. Es handelt sich nämlich um die Beantwortung der Frage, auf welche Weise verwendet die Geisterwelt das irdische Od für die bei den materiellen Wesen zu leistende Arbeit? Die beste und kürzeste Antwort auf diese Frage wäre folgende: In derselben Weise, wie dein eigener Geist sich der materiellen Glieder deines Leibes dienen muss, um sinnlich wahrnehmbare Betätigungen auszuführen, muss auch der körperlose Geist in den meisten Fällen sich materielle Glieder schaffen, um derartige Betätigungen zu ermöglichen. Das erreicht er dadurch, dass er seine geistigen Glieder mit dem den Medien entnommenen und entsprechend verdichteten Ot umkleidet. Wenn dein eigener Geist einen materiellen Gegenstand anfassen will, dann kann er das mit deiner materiellen Hand. Deine körperliche Hand ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als die Hülle der durch Verdichtung des irdischen Ot materialisierten Hand deines Geistes. Wenn also ein körperloser Geist denselben materiellen Gegenstand anfassen will, dann muss er seine Geisterhand zuerst durch Verdichtung des ihm zur Verfügung stehenden irdischen Ot materialisieren. Einen anderen Weg gibt es für ihn nicht. Die Materialisation braucht selbstverständlich nicht so stark zu sein wie die deiner leiblichen Hand. Auch nicht einmal so stark, dass sie für euer leibliches Auge sichtbar ist, aber doch so stark, dass der materielle Gegenstand damit angefasst werden kann. Reicht das vorhandene Ot zu einer solchen Verdichtung nicht aus, so kann der fremde Geist den materiellen Gegenstand ebenso wenig anfassen, wie du es könntest, wenn dir die leiblichen Arme und Hände abgehauen wären. Allerdings kann der Geist den materiellen Gegenstand auch ohne Materialisierung seiner Geisterhand anfassen und fortbewegen, wenn er den Gegenstand zuerst in Ot auflöst. Denn eine in Ot verwandelte, also vergeistigte Materie ist für den körperlosen Geist ohne weiteres zugänglich. Ohne vorherige Auflösung in Ot kann aber der materielle Gegenstand von dem körperlosen Geist nur dann angefasst werden, wenn er seine Geisterhand materialisiert. Denn Gleiches kann nur mit Gleichem angefasst werden. Es gibt sehr viele Abstufungen in der Otverdichtung oder Materialisation. Angefangen von den bloß dem Auge eines Hellsehers sichtbaren Otverdichtungen bis zu den festen Materialisationen der Geister, die sich in nichts von einem materiellen Körper unterscheiden. Die Stärke der Verdichtung ist also von der Otmenge abhängig, die der Geisterwelt für ihre Zwecke zur Verfügung steht. Gehen wir in den Beispielen weiter. Dein eigener Geist will reden, so dass es deine Mitmenschen mit ihren leiblichen Ohren hören. Was muss er tun? Er muss die materiellen Sprechwerkzeuge deines Körpers zu Hilfe nehmen. Sonst geht es nicht. Und wenn ein Geist reden will, der keinen Körper und darum auch keine körperlichen Sprechwerkzeuge hat, was muss er tun, um für menschliche Ohren verständliche Laute hervorzubringen? Er hat dazu zwei Wege. Der eine Weg ist der, dass er seine eigenen geistigen Sprechwerkzeuge durch Verdichtung mit Hilfe des irdischen Ot materialisiert. Der zweite Weg besteht darin, dass er die geistigen Töne durch das ihm zur Verfügung stehende Ot der Medien so weit verdichtet, dass sie für das menschliche Gehör wahrnehmbar werden. In diesem Falle benötigt er also nicht die materialisierten Sprechwerkzeuge, sondern nur das verdichtete Ot der Töne. Er bezeichnet diese Art des Sprechens der Geister mit dem Ausdruck direkte Stimmen, die in größerer oder geringer Stärke vernehmbar werden, je nach der größeren oder geringeren Otkraft, die den Geistern von Seiten der Medien zur Verdichtung der Ottöne zur Verfügung gestellt wird. Du bist deinen Mitgeschöpfen dadurch sichtbar, dass du einen materiellen Körper hast. Dein materieller Körper ist aber lediglich die materielle Hülle deines Geistes mit allen seinen Organen. Denn die Organe, die dein Körper aufweist, besitzt dein Geist in geistiger Form. Will sich daher ein körperloser Geist so dem irdischen Auge zeigen, dass er in allem als ein irdisches Wesen angesehen wird, so muss er seine geistige Gestalt mit allen ihren geistigen Organen mit einer materiellen Hülle überkleiden, die er durch Verdichtung des irdischen Od herstellt. Bei einem so materialisierten Geiste kann das menschliche Auge nichts entdecken, was ihn von einem gewöhnlichen Menschen unterscheidet. Er hat Haut und Knochen, alle äußeren Organe, Fingernägel, Haare, Zähne, alle inneren Organe wie Herz und Herzschlag, Blutumlauf und was sich sonst bei einem normalen irdischen Menschen vorfindet. Eine derartig vollständige Materialisation erfordert so viel Od, dass ein einzelnes Medium nie so viel abgeben kann. Es muss daher in einem solchen Falle auch noch von dem materiellen Körper des Mediums Materie aufgelöst und bei der Materialisation des Geistes verwendet werden. Darum verliert ein Medium bei einer derartigen Geisterverkörperung sehr viel von seinem körperlichen Gewicht. Doch erhält es bei Auflösung der Materialisation wieder alles zurück, was es abgegeben hat. Ich muss mich darüber wundern, dass eure Gelehrten, die auf diesem Gebiet so viele Versuche machen, nicht von selbst diese Wahrheiten finden. Sie erleben doch genug Phänomene, die ihnen den richtigen Weg zeigen. Sie sehen, wie materialisierte Hände Gegenstände erfassen und fortbewegen. Sie hören direkte Stimmen und beobachten oft gleichzeitig auch das Odwölkchen, aus dem die Stimme vernommen wird. Und wenn Sie manche Erscheinung fotografieren, so finden Sie nachher auf der Platte bisweilen etwas wie einen Kehlkopf geformt, den sich der Geist durch Odmaterialisation zur Erzeugung der Stimme gebildet hatte. Bei Untersuchung vollständiger Geisterverkörperungen finden Sie alles, was bei einem normalen Menschen vorhanden ist. Und trotzdem kommen Sie nicht auf die Spur der Wahrheit. Das größte Hemmnis, das der Erkenntnis der Wahrheit im Wege steht, ist die unrichtige Auffassung der Begriffe Geist und Materie. Wenn einmal die Tatsache erkannt ist, dass die geistige Schöpfung ihrem Wesen nach dieselbe ist wie die materielle und dass sich beide nur durch die Art ihres Seins unterscheiden, dann fallen die meisten Schwierigkeiten für die richtige Erkenntnis auf dem Gebiet des Verkehrs der Geister mit der materiellen Schöpfung von selbst fort. Dann wird man erkennen, dass der geschaffene Geist denselben Lebensorganismus in geistiger Form besitzt, den die irdischen Geschöpfe in materieller Form haben. Dass der Körper über die Form des Geistes gegossen ist und daher in dem materiellen Guss nichts enthalten sein kann, was nicht in der geistigen Form vorhanden ist. Man wird einsehen, dass das Jenseits in allem dem Diesseits gleicht, nur mit dem Unterschied, dass im Diesseits alles materiell und im Jenseits alles geistig ist. Aber alles Leben, sowohl in der materiellen als auch in der geistigen Welt, ist gebunden an die Odkraft. Sie ist die gewaltigste Kraft der Schöpfung, mit der Gott, die Quelle dieser Kraft, alles umstürzen kann. Mit ihr tut er und seine Geisterwelt die größten Wunder, wie er es nennt. Es ist die Kraft, die den Magier zu überirdischen Leistungen befähigt, indem seine eigenen Odkräfte durch die Geisterwelt gesteigert werden können, entweder von der guten oder von der bösen, je nachdem er sich mit der einen oder der anderen in Verbindung setzt. Bei den bösen, also von Gott getrennten Geistern, den Dämonen, ist sie jedoch nur in ganz bestimmten Grenzen wirksam, während sie von den Geistern Gottes in ungemessener Stärke zur Auswirkung gebracht werden kann. Mit dieser Kraft hat Christus Kranke geheilt und Tote erweckt. Mit dieser Kraft trieb er die bösen Geister aus den Besessenen aus. Mit Hilfe dieser Odkraft bewirkten die guten Geister das Wandeln Christi auf den Meereswogen. Mit dieser Kraft brachte die Christus unterstellte gute Geisterwelt auf sein Geheiß die wunderbare Brotvermehrung durch Materialisation des in Odform herbeigebrachten Brotes hervor. Dieselbe Kraft verhieß Christus allen denen, die gläubig würden. Denen aber, die Glauben haben, werden folgende Wunderzeichen zuteil werden. Durch meinen Namen werden sie böse Geister austreiben, werden in fremden Sprachen reden, Schlangen mit Händen aufheben, und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Jene aber zogen aus und predigten überall, und der Herr war mit seiner Kraft bei ihnen und bestätigte ihr Wort durch die Wunderzeichen, die dabei geschahen. Markus 16,17. Denn der Glaube an Gott, der nicht bloß in einem Fürwahrhalten, sondern in einem unerschütterlichen Gottvertrauen und treuen Erfüllen des göttlichen Willens besteht, bringt den Menschen in die innigste Verbindung mit Gott als der unendlichen Kraftquelle. Ein solcher Glaube macht ihm auch die Geisterwelt Gottes dienstbar, so dass er in diesem Glauben alles vermag. Alles ist dem möglich, der Glauben hat. Markus 9,23. Bei jedem wahrhaft Gottesgläubigen erfüllt sich daher dasselbe, was bei Christus Wahrheit wurde, nämlich: Wenn wir tun, was Gott will, tut Gott auch, was wir wollen. Die Verwendung der Othkraft bei dem Geisterverkehr in der Bibel. Da fuhr der Herr in der Othwolke herab und redete mit ihm. 4. Mose 11,25. Naturgesetze haben allgemeine Gültigkeit. Sie dulden keine Ausnahme. Wenn daher das Gesetz der Othkraft, das ich dir geschildert habe, das Grundgesetz jeden Geisterverkehrs ist, so muss es überall dort zur Anwendung kommen, wo Geister mit Menschen in Verbindung treten. Damit du siehst, dass der Kraftstrom des Oth auch bei dem in der Bibel erwähnten Verkehr der Geisterwelt mit den Menschen nötig war, möchte ich einige Berichte des Alten und des Neuen Testamentes mit dir durchgehen und sie dir erklären. Es ist selbstverständlich, dass bei den meisten Geisterkundgebungen, von denen die Bibel berichtet, bloß die Tatsache des Geisterverkehrs erwähnt wird, während die Begleiterscheinungen mit Stillschweigen übergangen werden. Aber trotzdem sind die Fälle noch zahlreich genug, in denen die Anwendung des Oth ausdrücklich angegeben wird. Die erste Andeutung findet ihr in der Geschichte des Abraham. Als die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, da war es wie ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, was zwischen jenen Fleischstücken hindurchfuhr. 1. Mose 15,17. Das geschah, während der Herr mit Abraham redete. Der Othstrom sieht in leicht verdichtetem Zustand aus wie eine Rauchwolke und leuchtet im Dunkeln rötlich-gelb wie eine Feuerflamme. Die Geschichte des Mose ist voll von Beispielen, die hierher gehören. Da erschien ihm der Engel des Herrn als eine Feuerflamme, die mitten aus einem Dornbusch hervorschlug. Als er hinblickte, sah er, dass der Dornbusch im Feuer brannte, ohne jedoch vom Feuer verzehrt zu werden. 2. Mose 3,2. Auch hier war es das Oth, das der Geist benutzte, um mit Mose zu reden. Es war also Nacht, als Mose diese Erscheinung sah, denn am Tage würde das Oth nicht wie eine Flamme ausgesehen haben, sondern wie ein Wölkchen, das den Dornbusch einhüllte. Das geht auch aus folgendem Bericht der Bibel hervor: Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Bei Tage wich die Wolkensäule und nachts die Feuersäule nicht von der Spitze des Zuges. 2. Mose 13,21-22. Die Wolkensäule war nichts anderes als die Othwolke. Sie bildete sowohl im Dornbusch als auch bei der Führung der Israeliten die Othülle, die den Engel des Herrn umgab und die er benötigte, um sich in menschlich wahrnehmbarer Weise kundzutun. Ich habe dir schon erklärt, dass das Oth immer mit einem Geist verbunden ist. Ein für sich unabhängiges, freischwebendes Oth gibt es nicht. So war es auch bei allen Kundgebungen, deren Zeuge das israelitische Volk war. So oft also im Alten Testament von der Wolkensäule die Rede ist, steht sie in Verbindung mit irgendeiner Betätigung eines Geistes Gottes. Da änderte der Engel Gottes, der bisher vor dem Heere der Israeliten hergezogen war, seine Stellung und trat hinter sie. Infolgedessen ging auch die Wolkensäule vorn vor ihnen weg und trat hinter sie. 2. Mose 14, 19. Sobald dann Mose in das Zelt getreten war, senkte sich die Wolkensäule herab und nahm ihren Stand am Eingang des Zeltes, solange der Herr mit Mose redete. 2. Mose 33, 9. Dann berief Mose 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und ließ sie sich rings um das Zelt aufstellen. Da fuhr der Herr in einer Wolke herab und redete mit ihm. 4. Mose 11, 24 bis 25. Als am Berge Sinai der Herr so laut mit Mose reden wollte, dass das ganze Volk es hören könnte, sagte er zu Mose: Ich werde diesmal die Wolke noch dichter machen, damit das ganze Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer Glauben schenke. 2. Mose 19, 9. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass die Odwolke notwendig war, damit der Herr zu den Menschen sprechen konnte. Ferner wird betont, dass der mit der Odkraft erzeugte Laut umso stärker wird, je dichter das Od ist. Dasselbe erlebt ihr auch bei eurem Radio. Je stärker der Kraftstrom, desto stärker ist die Übertragung des Tons. Als daher am Berge Sinai der Herr sich unter gewaltigem Posaunenschall offenbarte, musste auch die Odkraft entsprechend stark sein. Daher heißt es: Der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt, weil der Herr im Feuer auf ihn herabgefahren war. Rauch stieg vor ihm auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte. Und der Posaunenschall wurde immer gewaltiger. Mose redete und der Herr antwortete ihm mit lauter Stimme. 2. Mose 19, 18 bis 19. Bei der Erklärung des Gesetzes der Odkraft habe ich darauf hingewiesen, dass die Odverdichtung mit Hilfe starker Kraftströme erfolgt. Ebenso die Auflösung des verdichteten Od. Auch die großen Odmassen am Berge Sinai wurden durch solche Starkströme verdichtet. Es war daher mit Lebensgefahr verbunden, in den Bereich der Starkströme zu treten. Darum verbot der Herr dem Volke, sich dem Berge zu nähern. Alle Menschen und Tiere, die das Gebot nicht beachteten, sollten des Todes sein. 2. Mose 19, 12. Das war nicht eine leere Drohung, um dem Volke bloß Furcht vor Gott einzuflößen, wie ihr es auffasst. Es war vielmehr eine berechtigte Warnung vor der Lebensgefahr, die jede Berührung mit jenen Kraftströmen naturnotwendig mit sich brachte. Wie ihr bei euren irdischen Kraftströmen durch Warnungstafeln die Menschen auf die Lebensgefahr aufmerksam macht, die mit einer Berührung der Hochspannungsdrähte verbunden ist, so hatte die dem israelitischen Volke gegebene Warnung denselben Zweck. Erst nach Ausschaltung der Kraftströme durfte das Volk den Berg besteigen. Diesen Zeitpunkt gab der Herr mit den Worten bekannt: Erst wenn das Widderhorn geblasen wird, dürfen sie auf den Berg steigen. 2. Mose 19, 13. Nur diejenigen durften vorher in die Odströme ohne Lebensgefahr eintreten, die der Herr eigens dazu bestimmte, nämlich Mose und Aaron. Bei ihnen wurden zur Abwendung der Lebensgefahr ähnliche Isolierungen vorgenommen, wie ihr sie bei denen anwendet, die mit Kraftströmen in Berührung treten müssen. Und wenn der Herr ferner gebot, dass Menschen oder Tiere getötet werden sollten, die auch nur den Versuch machen würden, an den rauchenden Berg heranzukommen, so sollte das nicht eine Strafe für den Ungehorsam sein. Denn zunächst konnte bei den Tieren die Sünde des Ungehorsams nicht in Frage kommen. Es handelte sich bei diesem Gebot vielmehr darum, unter allen Umständen eine Unterbrechung der Kraftströme zu verhindern. Eine solche Unterbrechung wäre jedoch erfolgt, wenn materielle Geschöpfe unbefugterweise, das heißt ohne die erforderlichen Isolierungsmaßnahmen, mit den Ozströmen in Berührung gekommen wären. Du wunderst dich über diese Erklärung der in der Bibel berichteten Vorgänge. Sie scheinen dir wohl allzu irdisch und materiell zu sein. Doch es ist die Wahrheit und für dich ein neuer Beweis für die Allgemeingültigkeit der von Gott geschaffenen Gesetze, denen auch der Schöpfer selbst bei seinen Betätigungen an der Materie sich unterwirft. Er hebt kein Gesetz auf nach dem Worte der Schrift: Ich habe erkannt, dass alles, was Gott bestimmt hat, ewige Geltung besitzt. Prediger 3, 14. Nach dieser Erklärung wirst du auch verstehen, weshalb Christus gleich nach seiner Auferstehung der Magdalena verbot, ihn zu berühren. Denn die Verkörperung seines Geistes war erst im Entstehen begriffen. Und Magdalena würde durch eine Berührung die Weiterentwicklung der Materialisation nicht bloß verhindern, sondern auch die begonnene wieder zunichte gemacht haben. Die Erklärung, die in der Bibel als Grund für das Verbot Christi angegeben ist, wurde erst später von einem unwissenden Abschreiber mit den Worten hinzugesetzt: Denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Johannes 20, 17. Dass dies nicht der Grund gewesen sein kann, weshalb er der Magdalena die Berührung seiner Ozverkörperung untersagte, kannst du daraus ersehen, dass Christus später seine Apostel ausdrücklich aufforderte, ihn zu berühren. Damals war er auch noch nicht zum Vater aufgefahren, aber seine materielle Verkörperung war vollendet, und darum konnte eine Berührung weder auf den Körper der Apostel noch auf das Zustandekommen der Materialisation nachteilig wirken. Nehmen wir noch einige Beispiele aus dem Neuen Testament. Bei der Verklärung auf Tabor kam eine Wolke, die sie beschattete, und eine Stimme rief aus der Wolke. Also auch hier war die Odwolke notwendig, um eine für menschliche Ohren vernehmbare Stimme hervorzubringen. Dieselbe Odwolke wurde von dem Geist des Mose und des Elia benutzt, um sich den anwesenden drei Aposteln in einem verdichteten Odkörper sichtbar zu machen. In einer materialisierten Odgestalt erschien Christus nach seiner Auferstehung. In ihr stand er vor seinen Jüngern am Himmelfahrtstage. Sie sahen, wie der Odkörper vor ihren Augen sich in eine Odwolke auflöste. Und als diese durch eine weitere Auflösung unsichtbar geworden, war auch Christus ihren Blicken entschwunden. Die gewöhnliche Auffassung, als ob Christus durch eine am Himmel befindliche Wolke den Blicken der Jünger entzogen worden sei, ist völlig irrig. Am Pfingstfest erschienen über den Aposteln und denen, die bei ihnen waren, Zungen von Feuer. Es waren Odflämmchen, von der Art der Flamme im Dornbusch, die sich auf die Einzelnen niederließen. Auf jeden kam ein Geist Gottes in dieser Odhülle und redete mit der Odkraft aus ihnen, der eine in dieser, der andere in jener fremden Sprache, und zwar in so vielen fremden Sprachen, als Nationen unter den Zuhörern vertreten waren. Aus dem Umstand, dass die Odzungen wie Flämmchen aussahen, ergibt sich, dass es Nacht war, als die Geister Gottes herabkamen. Die Ausgießung des Geistes erfolgte nämlich nach eurer Zeit nachts um 1.30 Uhr. Dass die böse Geisterwelt an dieselben Odgesetze gebunden ist, zeigt dir eine Stelle aus der Offenbarung des Johannes. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Dem wurde der Schlüssel zum Schlund der Unterwelt gegeben. Er öffnete also den Schlund der Unterwelt. Da stieg Rauch aus dem Schlunde auf, wie der Rauch eines gewaltigen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden durch den Rauch verfinstert. Aus dem Rauch kamen dann Heuschrecken hervor auf die Erde. Offenbarung 9, 1-13. Und nun wird weiter geschildert, wie die bösen Geister auf Befehl Gottes zur Züchtigung der Menschen sich mit Hilfe der Odkraft zu Heuschrecken materialisieren, die aber die Gesichter von Menschen haben. Ich führe diese Stelle nur deswegen an, weil hier ausdrücklich die Odwolken erwähnt werden, die zur Materialisierung der bösen Geister erforderlich waren. Selbstverständlich hatten alle die zahlreichen in der Bibel mitgeteilten Geisterverkörperungen und Geisterkundgebungen die entsprechende Odkraft zur Voraussetzung, wenn sie in den Einzelfällen auch nicht ausdrücklich erwähnt wird. Die Opfer des alten Bundes waren die Odquelle für das Sprechen der Geisterwelt Gottes. Zu dem, was euch in den Schriften des Alten Testamentes unverständlich ist, gehören vor allem die Opfergesetze der Israeliten. Ihr sagt euch mit Recht, wie kann Gott, der die Quelle alles Lebens, alles Glückes, alles Guten und Schönen ist, ein Wohlgefallen an Opfern von Tieren, Pflanzen und Kräutern haben? Wie sollte er sich laben an dem Blute von Opfertieren, an dem in Dunst aufgehenden Fett von Stieren, Böcken und Lämmern? Wie sollte er die Wohlgerüche lieben, die aus Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia und Olivenöl bereitet werden? Wie sollten ihm Gewürzkräuter eine besondere Annehmlichkeit sein? Und es erscheint euch als eine kindische Spielerei, wenn der große Gott, den die Himmel nicht zu fassen vermögen, ein kleines irdisches Zelt sich bauen lässt und dabei jede Kleinigkeit selbst anordnet und bestimmt, jeden Balken und jeden Riegel, jeden Teppich und Vorhang, jedes Kleid der Priester, von der Kopfbedeckung bis zu den Unterkleidern. In der Tat, sieht das nicht nach menschlicher Eitelkeit aus, wenn Gott sich die kostbarsten Materialien aussucht, Gold, Silber und die schönsten Edelsteine, so dass die Stiftshütte mit ihrer Einrichtung nach eurem Gelde ein ungeheures Vermögen kostete? Wenn ihr das rein menschlich betrachtet, dann mag euch das alles eines Gottes unwürdig erscheinen. Aber wenn ihr den Zweck erkennet, den Gott dabei verfolgte, und einseht, dass dieser Zweck nur durch das, was euch so unverständlich erscheint, erreicht werden konnte, dann werdet ihr auch hierin seine unendliche Weisheit und Liebe bewundern. Die Kenntnis dieses Zweckes ist euch leider verborgen, obschon ihn die heiligen Schriften ausdrücklich angeben und euch deutlich darauf hinweisen. Ihr habt es verlernt, die heiligen Urkunden denkend zu lesen. Euer Auge überfliegt ihren Inhalt, wie man ein irdisches Buch liest. Ihr nehmt das Gelesene in rein menschlicher Auffassung. Euer irdisch gesinnter Geist vermag das darin enthaltene große Wirken Gottes nicht zu erkennen. So ist er auch nicht imstande, die wahre Bedeutung dessen zu sehen, was in den irdischen Formen der Stiftshütte und der alttestamentlichen Opfer euch entgegentritt. Schlage die Bibel auf, und ich will dich zu dem Verständnis dessen führen, was über das Offenbarungszelt und seine Einrichtung, über Opfer und Priestertum darin enthalten ist. Der einzige Zweck, den alle jene Vorschriften verfolgen, ist in den Worten angegeben: Ein regelmäßiges Brandopfer soll bei euch sein von Geschlecht am Eingang des Offenbarungszeltes, wo ich mit euch in Verkehr treten werde, um dort mit dir zu reden. Ich will nämlich dort mit den Israeliten in Verkehr treten. Der Mose 29, 42 bis 43. Also der Verkehr Gottes mit den Israeliten war der einzige Zweck, den er bei Errichtung des Offenbarungszeltes und bei der Anordnung der Opfer verfolgte. Du weißt, dass jeder Geist der irdischen Odkraft bedarf, wenn er mit den materiellen Geschöpfen in einer für irdische Sinne wahrnehmbaren Weise in Verbindung treten will. Das ist ein von Gott geschaffenes Gesetz, das für alle geistigen Wesen Geltung hat, angefangen von Gott als dem höchsten Geist bis zu den niedrigsten Geistern der Tiefe. Wenn also Gott selbst oder die Geister Gottes in seinem Auftrag oder unter seiner Gutheißung mit den Israeliten in Verbindung treten und zu ihnen sprechen wollten, mussten sie das entsprechende Od zur Verfügung haben. Der Beschaffung des reinsten irdischen Ud dienten nun alle Maßnahmen, die Gott durch Mose bei der Errichtung des Offenbarungszeltes und der Einführung der Opfer treffen ließ. Da irdische Wesen die Träger des irdischen Ud sind und das menschliche Ud eine wunderbare Mischung aus den verschiedensten Udarten der Erde ist, darum wurde auch das zum Sprechen Gottes mit den Menschen erforderliche Ud aus den verschiedenen irdischen Udquellen entnommen, aus Mineralien, Pflanzen, Kräutern, Bäumen und Tieren. Aber vor allem musste von vornherein dafür gesorgt werden, dass das gesammelte Ud nicht dadurch verunreinigt wurde, dass in seiner Umgebung befindliche irdische Materie unreines Ud ausstrahlte und in das bereitete reine Ud einströmen ließ. Darum musste zunächst das Material, aus dem das Offenbarungszelt und seine Einrichtung bestand, ein solches sein, das nur reinstes Ud enthielt. Von den Mineralien sind Gold, Silber und Kupfer Träger der reinsten mineralischen Odmischung. Das siehst du auch daran, dass sie keinen Rost annehmen. Denn Rost entsteht durch Aufnahme von unreinem Od, das zerstörend auf das Od wirkt, in das es eindringt. Dasselbe gilt von den Stoffen, die teils zu Kleidungsstücken der Priester, teils zu Vorhängen und Teppichen, teils zur Dachbedeckung des Offenbarungszeltes verwendet wurden. Blauer und roter Purpur, Karmesin und Pyssus besitzen als Stoffe die reinste Odmischung. Darum musste das Schulterkleid des hohen Priesters, der ja in die engste Verbindung mit dem durch die Odwolke redenden Geiste Gottes trat, aus blauem und rotem Purpur, Karmesin und gezwirntem Pyssus angefertigt und mit Gold durchwirkt sein. In derselben Weise war das zum Schulterkleid gehörige Orakelbrustschild angefertigt. Dazu enthielt es 12 Edelsteine, weil sie das wertvollste Od in besonders großer Menge enthalten. Das Obergewand war ganz aus blauem Purpur und unten am Saum mit Granatäpfeln aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und dazwischen mit goldenen Glöckchen versehen. Das alles hatte seine große Bedeutung. Die Unterkleider waren aus Byssus, die Beinkleider aus reiner Leinwand. Auch euch ist bekannt, dass reines Leinen am Körper und auf Betten der Gesundheit besonders zuträglich ist. Das kommt daher, dass dieser Stoff ein eigenartiges und reines Od enthält, das sich eurem Körper mitteilt und dadurch stärkend auf ihn wirkt. Von allen Holzarten ist das Akazienholz die reinste. Darum durfte nur dieses Holz beim Offenbarungszelt Verwendung finden. Von dem alleinigen Gesichtspunkt der größten Reinheit des Od aus wurden auch alle anderen Vorschriften über Beschaffenheit der Gerätschaften, Vorhänge, Teppiche, Dachbedeckung getroffen, die du im Einzelnen in der Bibel nachlesen kannst. Alles, was ich bis jetzt angeführt habe, diente als Vorsichtsmaßregel, um eine Verunreinigung des Od zu verhindern, das in Gestalt der über der Bundeslade sich bildenden Odwolke zum Sprechen Gottes bereitet wurde. Aus demselben Grunde mussten auch die Priester sich Hände und Füße in dem am Eingang zum Allerheiligsten stehenden Wasser waschen, bevor sie an die Bundeslade herantraten. Die Hauptsache war jedoch die Bereitung des Od, das als Odwolke über der Bundeslade zur Erzeugung der Laute nötig war, in denen Gott zu Mose redete. Es war also nicht ein Sprechen durch ein Medium, sondern als direkte Stimme. Die geistigen Laute wurden durch das irdische Od der Wolke so weit verdichtet, als es erforderlich war, um sie für menschliche Ohren hörbar zu machen. Die Bibel sagt, wenn nun Mose in das Offenbarungszelt hineinging, so hörte er die Stimme zu sich reden von der Deckplatte her, die sich auf der Gesetzeslade befand, und zwar von dem Raume zwischen den beiden Cherubs her. Und so redete er mit ihm. 4. Mose 7, 1989. Der Bereitung dieser Odwolke galten die vorgeschriebenen Opfer. Es ist dir hinreichend bekannt, dass das Blut der Leiter des Od im materiellen Körper ist. Darum ist im Blut das meiste und das am leichtesten lösliche Od enthalten. Deshalb bildet das Blut für den Verkehr mit der Geisterwelt die beste Odquelle. Und nur aus dem Grund der Odbeschaffung wurden sowohl bei dem Götzendienst der Heiden als auch beim Gottesdienst der Juden Opfertiere geschlachtet. Das Blut wurde an den Altar gegossen und einzelne Teile des Fleisches, besonders das Fett, die Nieren und der Leberlappen, durch Verbrennung in Od aufgelöst. Denn die genannten Teile sind neben dem Blut am odhaltigsten. Die Heiden bereiteten durch ihre Götzenopfer das Od zum Verkehr mit der bösen Geisterwelt. Im Offenbarungszelte Gottes diente die Odbereitung dem Verkehr Gottes und seiner hohen Geister mit dem israelitischen Volke. Das besagen auch die Worte, die Gott zu Mose sprach. Der Priester soll das Blut an den Altar des Herrn vor dem Eingang des Offenbarungszeltes sprengen und das Fett zu lieblichem Geruch für den Herrn in Rauch aufgehen lassen. Sie sollen also ihre Schlachttiere hinfort nicht mehr den bösen Geistern schlachten, deren Götzendienst sie jetzt treiben. 3. Mose 17, 6-7. Da die Odwolke über der Bundeslade die reinste Mischung des irdischen Od darstellte, so durften zunächst nur solche Tiere geschlachtet werden, die das reinste Od besaßen. Die sogenannten unreinen Tiere durften nicht als Opfertiere verwendet werden. Die in der Bibel als unrein angeführten Tiere sind solche, die das tiefstehende und unreinste Od von allen den Tieren besitzen, die für den Menschen als Nahrung in Frage kommen könnten. Aus diesem Grunde war auch dem Volke der Genuss des Fleisches unreiner Tiere verboten. Wegen des darin enthaltenen unreinen Od war es zunächst dem menschlichen Körper schädlich. So wissen ja auch eure Ärzte, dass der Genuss von Schweinefleisch vor allem für die heranwachsenden Kinder nicht zu empfehlen ist. Das, was ihr Skrofulose nennt, würde bei den Kindern nicht leicht entstehen können, wenn sie kein Schweinefleisch zu sich nehmen. Gesund ist das Schweinefleisch auch für Erwachsene nicht, wenn es einen wesentlichen Bestandteil der täglichen Nahrung bildet.